Also Kurt Weil hat ja bereits durch seinen Vater, den Dessauer Kantor an der Synagoge, Klavierunterricht bekommen. Er hat auch ihn begleitet, den Vater, wenn er die Orgel spielte. Und er fing an zu komponieren, als er auf der Oberrealschule war. Er war also, sein musikalisches Talent stand außer Frage, sein musikalisches Interesse. Ein Mitschüler, den ich in den 70er Jahren in Dessau interviewen konnte, erinnerte sich, wie er vor allen Dingen im Mathematikunterricht immer die Bücher zuklappte und auf den Knien hatte er schon Notenpapier und schrieb Noten. Sein Dessauer Frühwerk umfasst vor allem Lieder von einer erstaunlichen Reife mit dem Höhepunkt eines Zyklus von 5 Liedern nach klassischen hebräischen Texten, Ofras Lieder, die auch in Dessau aufgeführt wurden. Und sein weiteres musikalisches Werden wurde bestimmt dadurch, dass er dem Herzog als Wunderkind auffiel durch sein Klavierspiel, dass er zum Herzog gebeten wurde, um dessen kleinen Cousinen beim Klavierunterricht zu helfen und dass er dann vom Herzog freien Eintritt erhielt zu Proben wie zu Vorstellungen am Herzoglichen Hoftheater in Dessau. Das war damals eine führende Musikbühne, wurde auch als Bayreuth des Nordens bezeichnet. Und dort hat ihm der Kapellmeister Bing dann ersten systematischen Musikunterricht gegeben und ihn gefördert.
Dann hat sich ja Kurt Weil dem professionelleren Musikstudium zugewandt und wurde ja Schüler von Ferruccio Busoni, der ja großen Einfluss auf Weil gehabt haben soll, wie man liest. Wie sah denn dieser Einfluss ganz konkret aus?
Ferruccio Busoni war eine der zentralen Gestalten in der Entwicklung der Musik um die Wende des 19. zum 20. Jahrhunderts. Er war daneben ein begnadeter Pianist und großer Lehrer, vergleichbar Arnold Schönberg in Mödling bei Wien. Und Busoni hatte für das Musiktheater schon mehrere Sachen geschrieben, darunter 1916 einen Einakter, bei dem er zum allerersten Mal die Form der durchkomponierten Oper, wo also von der Ouvertüre bis zum Finale Musik erklang. Und Busoni beendete das, indem er nicht mehr eine durchkomponierte Oper schrieb, sondern einzelne, voneinander abgehobene musikalische Szenen. Weil hat mal in einem Interview in den USA 1938 gesagt, ohne den Arlecchino gäbe es wahrscheinlich meine ganzen großen musikalischen Werke für das Theater nicht. Es gäbe kein Mahagoni und es gäbe nicht die Bürgschaft. Also so sehr hat ihn das beeindruckt.
Sie haben ihn eben gerade schon angesprochen, zur Zeit, wo Weil sein Schaffen beginnt und auch wo er Jugendlicher und Kind ist, bildet sich ja die zweite Wiener Schule um Arnold Schönberg heraus. Welcher Einfluss hatte denn diese musikalische Strömung auf Weils Kompositionsstil?
Also da gibt es zunächst einmal einen Moment, wo er fast Schüler von Schönberg geworden wäre. Und er schickt auch an Schönberg ein Schreiben und kriegt eine Postkarte zurück vom Meister Schönberg. Schicken Sie mir doch mal was ein. Dazu kommt es aber dann aufgrund verschiedener Dinge nicht. Und er nimmt einen zweiten Job an. Er wird Kapellmeister an einer Provinzschmiere, dem Stadttheater Lüdenscheid, wo er das musikalische Theater von der Pike auf lernt. Dort ist er fast 8 Monate, muss jede Woche 2 Premieren herausbringen, weil die Stadt Lüdenscheid nicht so viele Einwohner hat. Und dort entscheidet er für sich, auch das ist wieder ein Zitat aus einem amerikanischen Interview in den 30er Jahren, dort lernte ich alles über das musikalische Theater und ich stellte fest, dass das meine eigentliche Domäne werden sollte. Das heißt, Lüdenscheid bringt den Knacks nicht mehr normal Komposition zu studieren, ob bei Humperdinck oder bei Schönberg, sondern sich dem musikalischen Theater zuzuwenden, und das wird repräsentiert von Ferruccio Busoni. Und so bewirbt er sich bei dessen Meisterklasse und wird schließlich als einer von 5 Busoni-Schülern angenommen. Er hatte bereits vor Busoni und während der Jahre bei Busoni avancierte Kammermusik geschrieben, ein Streichquartett, eine Cellosonate, ein Orchesterstück. Und er war drauf und dran, zu den jungen, avancierten Konzertsaalkomponisten in Deutschland zu gehören. Seine Werke wurden bei Festivals aufgespürt. Und dann kommt aber am Ende von dem Studium bei Busoni die Entscheidung, das werde ich weiter nicht machen. Diese avancierte neue Konzertmusik, die immer von einem gleichen Kreis von 500 Interessierten in den Konzertsälen, die von Stadt zu Stadt reisen, gehört wird, das ist meine Welt nicht. Ich will musikalisches Theater komponieren. Ich werde mich jetzt zur Komposition meiner ersten Oper begeben. Und das wird zusammen mit Georg Kaiser, der Einakter, der Protagonist.
Nach diesen ersten Opernwerken kommen wir ja dann auch langsam in die kleine Brecht-Ära von Kurt Weill.
In die sehr wichtige Brecht-Ära.
Die sehr wichtige Brecht-Ära, die ihn ja auch, wenn ich das auch richtig sehe, noch einmal zu etwas höherem Ruhm gebracht hat. Normalerweise suchen sich ja die Komponisten von Opern ihre Librettisten aus, also zumindest wenn man im klassischen Verständnis da einhergeht. Wenn man sich aber mit der Entstehungsgeschichte von den Opern, wo Brecht quasi das Libretto geschrieben hat, wie bei der Drei-Groschen-Oper, wenn man sich damit befasst, sieht es mehr so aus, als hätte Brecht den Anstoß gegeben.
Nein, überhaupt nicht. Der Weill kriegt 1927 von dem Musikfestival in Baden-Baden, was jedes Jahr im Sommer stattfindet und jedes Jahr unter einem Thema steht. Und Weill kriegt einen Auftrag vom Festival, von der Festivalleitung, und geht auf die Suche nach einem Libretto. Und er sucht und sucht nach einem Libretto. Er ist schon dabei, das schreibt er dem Verlag. Ich glaube, ich werde den Auftrag zurückgeben müssen. Ich finde kein Libretto. Und dann 2 Tage später kommt ein nächster Brief von Weill und da steht drin: Ich habe gerade einen Gedichtband von Brecht gefunden, die Hauspostille. Und da sind hinten 6 Mahagoni-Gesänge drin. Die scheinen mir für meinen Zweck sehr geeignet. Der Verlag ist einverstanden. Und so begann die Zusammenarbeit. Also Weill stößt auf Brechtsche Gedichte, die er vertonen will. Weill ist es, der Brecht fragt: Gestatten Sie das, wollen wir das zusammen machen?
Wie sah denn dann in diesem Zusammenhang die konkrete Zusammenarbeit zwischen Weill und Brecht aus?
Dort hatten sich 2 grundverschiedene Charaktere getroffen. Der völlig introvertierte, nur seiner Musik lebende Kurt Weill mit der dicken schwarzen Brille und immer einer Krawatte und nur seiner Musik lebend. Und der sehr wilde Bertolt Brecht, bekannt durch seine amorösen Affären und durch sein Aussehen und dadurch, dass er immer sehr ungepflegt aussah. Aber beide einte ein Gedanke, eine Idee, ein Konzept. Das herkömmliche Theater muss erneuert werden. Brecht sagt, wenn das Theater nicht in diese Zeit passt, dann muss das Theater eben zertrümmert werden. Und Weill sagt, das sind fast zur gleichen Zeit, Ende 26, Anfang 27, die beiden Zitate: Wenn die Oper nicht in unsere Gegenwart passt, dann muss die Oper eben zertrümmert werden. Also beiden geht es darum, die Formen des Theaters aufzubrechen und zu erneuern. Und mit diesem Ansatz liegen sie fast deckungsgleich und fangen an, gemeinsam zu arbeiten. Der Weill legt neu entstandene Kompositionen vor, es wird drüber gesprochen, der Brecht gibt neue Texte, es wird drüber gesprochen. Es ist eine ganz enge Zusammenarbeit und bis heute weigert sich die Brecht-Forschung einzuräumen, dass der Kurt Weill einen wichtigen Anteil hat bei der Ausformung der Brechtschen Theorie des epischen Theaters. Dann schließlich, als sie beide schon berühmt sind, als sie durch die Dreigroschenoper reich geworden sind, in aller Munde sind, als die Mahagoni-Oper als epische Oper ein ganz neues Genre begründet, dann kommt in Berlin, als die Mahagoni-Oper nach Berlin kommt, Ende 31, der große Krach. Also um nochmal Ihre Frage zur Zusammenarbeit zu resümieren, das ist eine dreijährige, intensivste Zusammenarbeit des Miteinanderredens, miteinander Diskutierens, sich gegenseitig das Geschaffene zeigend und schließlich vollendend.
Jetzt sind wir schon an dem Punkt angekommen, wo 1931, wo langsam die Nationalsozialisten um sich greifen und die Machtergreifung 1933 immer näher rückt, wo sich die Situation für jüdische Bürgerinnen und Bürger immer weiter verschlechtert. Welche Bedeutung hatte denn für Weill seine jüdische Identität?
Also Weill war als Jude geboren, als Jude aufgewachsen und er lebte auch in der Familie des Kantors in Dessau natürlich streng orthodox. Erst als er nach Berlin kommt, wird er das, was wir einen assimilierten Juden nennen, verdient zwar während seines Musikstudiums bei Humperdinck Geld, indem er in der jüdischen Gemeinde in Friedenau den Chor der Synagoge leitet, aber er bleibt immer Jude, was auch seine Haltung beeinflusst bei der Thematik, die Sie jetzt ansprechen. Also zum ersten Mal muss er erleben, bei der Uraufführung der Oper Mahagoni in Leipzig im März 1930, dass die Nationalsozialistische Partei ein SA-Kommando in die Oper setzt, indem sie die Karten gekauft haben, die also stören, die brüllen und protestieren. Und der Verlag schreibt ihm, lieber Weill, was machen Sie denn mit diesem SA-Krawall? Und da schreibt er eine wunderbare Formulierung, ich werde meinen Weg in Ruhe weitergehen. Ich werde mich von diesen Dingen nicht von meinem Weg abbringen lassen. Sein Weg war, ich arbeite weiter an der großen Oper. Nach Mahagoni schrieb er die Bürgschaft. Als der Reichstag brennt, ist er immer noch in Berlin und bekommt von einem befreundeten Journalisten den dringenden Rat, hau ab, du stehst auch auf den Listen, Mühsam ist schon verhaftet, Ossietzky ist schon verhaftet. Und da erkennt er den Ernst der Lage und erfährt sofort sein Freund Kaspar Neher, der Bühnenbildner, bringt ihn mit dem Auto an die französische Grenze und er emigriert nach Frankreich. Aber was ihn dann bis ins Herz trifft und zu seinem späteren Entschluss total mit Deutschland zu brechen führt, ist, dass er erleben muss nach dem 30. Januar 1933, dass sein Name bei den Schmähungen der Nazis, was die Kultur der Weimarer Republik betrifft, die sie als bolschewistische, entartete Asphaltkunst besudeln, der Name Kurt Weill immer an erster Stelle genannt wird. Und er ist praktisch die Galionsfigur für die Kulturbarbarei der Nazis. Und das trifft ihn natürlich sehr. Und das führt dann in Amerika dazu, dass er sagt, ich bin hier nicht als Emigrant, der Amerika als Wartesaal für die Rückkehr nach Deutschland betrachtet, sondern das wird meine neue Heimat, ich bin jetzt Amerikaner. Und natürlich kommt sein jüdisches Urgefühl wieder in Kunst umgesetzt, dann in Amerika zum Ausbruch, als die große Max-Reinhardt-Inszenierung Der Weg der Verheißung, die Geschichte des jüdischen Volkes in New York aufgeführt wird. Ich habe noch einen Punkt, den Sie unbedingt unterbringen müssen. Also er kommt in Amerika an. Bis 35 hat er gesagt, ich bin der Erneuerer der Oper und des musikalischen Theaters in Europa. Jetzt kommt er in Amerika an, stellt fest, erstens, die gesamte europäische Musik der 20er Jahre ist völlig unbekannt. Kein Mensch hier hat je eine Note von Kurt Weill gehört. Zweitens stellt er fest, es gibt eine einzige Oper, das ist die Metropolitan Opera, die spielt nur italienische und französische und deutsche Oper des 19. Jahrhunderts. Eine zeitgenössische amerikanische Oper, wir reden vom Jahr 35, wo er in Amerika ankommt, gibt es nicht. Das einzige musikalische Theater, was er vorfindet, neben dem Museum Metropolitan Opera, ist der Broadway. Und dort ist gerade die Phase der sehr läppischen Musical Comedy. Mit großartigen Songs, die aneinandergereiht werden, die kein durchgeschriebenes Buch hat, die keine ernsten Themen behandelt, sondern läppisches Unterhaltungstheater auf niedrigem theatralischem Niveau. Und so wie er 1919 in Lüdenscheid sagt, ich will Erneuerer des musikalischen Theaters werden, er bleibt dabei, ich bin jetzt Amerikaner, das musikalische Theater und das Publikum, was ich hier vorfinde, ist das des Broadway und dort werde ich jetzt auch versuchen, neue Facetten zu bringen und das aufzuwerten und zu Innovation zu führen. Und so wird Weil, darin ist sich heute die amerikanische Musical-Geschichtsschreibung völlig einig, zu einem der vier großen Erneuerer der Musical-Comedy hin zu dem, was wir heute unter Musical verstehen, nämlich Musical-Play. Mit einem Buch von literarischer Qualität, wenn es gut ist, und mit einer durchgehenden Handlung, die von Songs und Musik unterbrochen wird. Dass das heute das genuin amerikanische Musical ist, das ist George Gershwin, Jerome Kern, Jerome Robbins und Kurt Weill zu verdanken. So wie er in Berlin auf Brecht gestoßen ist, so stößt er in Amerika auf Maxwell Anderson. Den Namen kennt hierzulande kein Mensch, aber das war der meistgespielte amerikanische Dramatiker zu der Zeit, als Weill in New York ankommt. Und bereits sein zweites Musical, Knickerbocker Holiday, wird zu einem Riesenerfolg, der noch von Lady in the Dark und One Touch of Venus später übertroffen wird. Und der schließlich eine weitere Stufe hatte, indem Weill sagt, jetzt habe ich mit diesem Musical alles gemacht, was ich machen wollte. Jetzt versuche ich mal, ob man dem Broadway-Publikum auch eine Oper zumuten kann. Und Weill gelingt mit Street Scene die Fortsetzung dieser Bemühungen. Also es ist eine Kontinuität im ästhetischen Denken. Es ist nicht so, ich habe mich an den Broadway verkauft. Nein, ich habe mich der einzigen musikalischen Theaterszene, die es dort in Amerika gibt, 1935, gestellt mit meinem Anspruch, dort auch als Erneuerer einzugreifen.